Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Und ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute die Drehbuchautorin Dorothee Schön. Fast 30 Bücher hat sie für Film und Fernsehen geschrieben, darunter viele Tatortfolgen, einen berührenden Film über eine Familie, die den Suizid der Mutter verkraften muss und zuletzt von einem Millionenpublikum mit Spannung verfolgt, die Fernsehserie Charité. Frau Schön, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Sie sind uns aus Ravensburg zugeschaltet, Frau Schön. Da entstehen alle diese sehr verschiedenen Drehbücher am heimischen Schreibtisch. Was ist das für ein Ort für Sie? Wie sieht dieser Schreibtisch aus?
Ja, das ist ein ganz schlichter, großer, weißer Schreibtisch. Aber er steht in einem schönen mittelalterlichen Haus mitten in der Altstadt von Ravensburg unter schweren Holzbalken und hat einen wunderschönen Blick in einen Innenhof in der Altstadt.
Mhm. Den sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster schauen, diesen Innenhof?
Ja, den Innenhof sehe ich genau. Da gibt es auch noch eine Tanzschule irgendwie. Früher, wenn die Fenster offen hatten, hörte man dann immer Cha-Cha-Cha und 2, 3, 4 Wiegeschritt. Aber die haben neu gebaut, jetzt ist es da ziemlich ruhig.
Übers Drehbuchschreiben als Grundlage aller filmischen Arbeit sprechen wir in dieser Stunde und erfahren viel mehr davon von Dorothee Schön. Sie schrieb unter anderem die Bücher zur erfolgreichen Serie Charité. Frau Schön, Sie haben ja gemeinsam mit einer Kollegin akribisch recherchiert, also so theoretisch zumindest, wuppen Sie eine Entbindung oder eine Blinddarmoperation anno 1900, oder?
Naja, also da wäre ich mir nicht so sicher. Aber ich habe natürlich schon sehr viel dazugelernt über die Medizin. Und meine Drehbuchkollegin ist ja auch Medizinjournalistin und studierte Ärztin. Also da hatte ich natürlich eine absolut kompetente Fachfrau an meiner Seite.
Beide Staffeln, die zu Kaisers Zeiten und die zweite, die in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs spielt, zeichneten sich aus durch das Zusammenspiel von historischen und fiktiven Figuren. Welche besonderen Herausforderungen standen denn da für Sie an als Autorin?
Also zunächst mal muss man ja über diese historischen Figuren unheimlich viel wissen, bevor man sich entscheidet, wie und in welcher Form man sie in so ein fiktionales Ensemble einbettet. Es hätte da so im Prinzip zum Beispiel bei Charité 2 auch noch andere Personen gegeben, die sich angeboten hätten. Man muss dann irgendwie auswählen, weil man kann nicht alle nehmen und das eben zu kombinieren mit Figuren, die man sich ausgedacht hat, also in dem Fall ein junges Paar, irgendwie die ein Kind bekommen und das miteinander zu verflechten, das ist quasi die Herausforderung. Mhm. Vor allen Dingen, es finden sich bei diesen historischen Figuren dann auch irgendwie immer Dinge aus ihrem Leben, also wie zum Beispiel bei Sauerbruch, als wir recherchiert haben, dass seine Sekretärin mit dem wichtigsten Spion der Alliierten im Zweiten Weltkrieg liiert war und da in der Charité quasi im Vorzimmer diese Spionage betrieben haben. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das findet man dann halt, wenn man recherchiert und denkt, wow, das Leben ist einfach viel abenteuerlicher, als man sich das am Schreibtisch alleine ausdenken würde.
Sie sollen allein 30 Umzugskartons mit Unterlagen zu dem Chirurgen Ferdinand Sauerbruch umgegraben haben, um alles zu ergründen. Lebensumstände, Kleidung, Händewaschen vorm OP, politische Verstrickungen in der damaligen Zeit. Das ist eine unglaublich intensive Arbeit. Ist das die eigentliche Arbeit, also der noch größere Teil der Arbeit, die Recherche?
Also die Recherche nimmt bei so einem Projekt sehr, sehr viel Zeit ein und ich denke mal, sie macht auch den meisten Spaß eigentlich, weil man am Anfang denkt, ja, was wird man da schon finden? Und wenn man dann so mal wie ein Trüffelschwein auf der Spur ist, findet man einfach die tollsten Sachen. Und man muss sich dann irgendwann mal am Riemen reißen, sagen, so, jetzt wissen wir genug, jetzt müssen wir auch mal, ich sage jetzt mal, zu Potte kommen. Aber wir haben zum Beispiel diese Umzugskartons, das ist der Nachlass von Sauerbruch in der Staatsbibliothek in Berlin, den hatte noch niemand vor uns ausgewertet. Das ist alles komplett unsortiert. Eine Kiste ist auch wegen Bakterienbefall gesperrt fürs Publikum und haben uns da durchgegraben und einfach spannende Sachen gefunden, die auch die Forschung bisher noch überhaupt nicht berücksichtigt hat oder nicht kannte oder nicht wusste.
Ist denn auch mal das Umgekehrte passiert, dass Sie sich was ausgedacht haben, was dann womöglich doch so passiert ist und Sie wussten es nicht und die Fantasie hat die Wirklichkeit eingeholt?
Ich weiß es nicht. Ich habe mal einen Tatort geschrieben für Thiel und Börne in Münster, wo es darum ging, dass ein Klinikapotheker Schindluder getrieben hat mit Krebsmedikamenten und die quasi gestreckt hat, also, weil die sind ja sündhaft teuer.
Ja.
Und da in die eigene Tasche gewirtschaftet hat.
Und dazu gibt es gerade einen Prozess.
Ja, da, diesen Fall hat es nach meinem Tatort gegeben. Ich hoffe nicht irgendwie, dass dieser Mensch, der da jetzt vor Gericht steht, sich von mir hat inspirieren lassen. Ui. Weil mir war bis dahin so ein Fall gar nicht bekannt. Also den habe ich mir ausgedacht. Da schlucke ich dann natürlich schon, wenn ich sowas lese.
Ja, und nach der spannenden Recherche dann auch manchmal die Angst vorm weißen Blatt, wenn man zu Hause ist und auf dem Schreibtisch und alles sich kondensieren soll in ein Drehbuch?
Also die Angst wird man nie los, genauso wenig wie wahrscheinlich ein Schauspieler das Lampenfieber, bevor er auf die Bühne geht. Also da kann man so viele Jahre schreiben, wie man will. Dieses weiße Blatt bleibt irgendwie immer eine Herausforderung. Aber nach über 30, 35 Jahren Berufserfahrung entwickelt sich so eine gewisse Langmut mit der eigenen Nervosität, dass es sich irgendwie schon einstellen wird und dass schon irgendwie eine Geschichte am Ende dabei rauskommt.
Sie sitzen dann da inmitten Ihres Gedankenaquariums aus Fantasie und einer unglaublichen Recherche, zum Beispiel eben für so eine Serie wie Charité, wo ja auch die ganzen Lebensumstände aufscheinen müssen. Gibt es denn da, wenn Sie vor dem weißen Blatt sitzen, so Abläufe, so Rituale, damit es vielleicht doch klappt, wenn Sie einen toten Punkt haben?
Also ich denke mal, das Leben eines Drehbuchautors ist ziemlich langweilig, also zumindest ist meine. Ich frühstücke, ich gehe mit meinem Hund spazieren und dann setze ich mich an den Schreibtisch und dann bleibe ich da sitzen, bis mein Tagwerk vollbracht ist. Das ist von außen gesehen ziemlich unspektakulär. Es gibt so eine Postkarte von so einem kleinen Mädchen auf einem Sofa, da steht, die wahren Abenteuer finden im Kopf statt. Das würde ich jetzt auch für mich in Anspruch nehmen.
Mhm. Es ist ja auch ein Privileg, wenn man so das eigene Kopfkino aufs Papier bringt. Zum anderen, Frau Schön, rühren da ja jede Menge Leute noch mit rum. Jeder will noch was beisteuern, manches verschlimmbessert sich, anderes macht die Geschichte womöglich tatsächlich besser. Es zieht sich zum Teil über viele Jahre. Können Sie uns mal das Horrorszenario einer Drehbuchautorin beschreiben, die ihr Buch durchbringen will?
Ja, also das Horrorszenario ist, Sie haben irgendwie eine Idee, von der Sie ganz überzeugt sind, dann gehen Sie damit, ich sage jetzt mal, zu einem Produzenten, der sagt, ja, das könnte klappen, das ist irgendwie schon ganz gut, aber da hätte ich gern noch mehr, das ist noch nicht spannend genug oder da soll die Liebesgeschichte noch größer oder könnte die Protagonistin nicht jünger sein irgendwie und der Love Interest irgendwie ein bisschen stärker oder keine Ahnung, dann machen Sie 3 Exposés, so, bis das dann so ist, dass er das bei einem Sender anbietet. Dann kommen sie zu einem Sender damit mit dem Produzenten. Dann sagt der Sender, ja, das ist schon ganz schön, aber wir wollen eigentlich nicht so eine junge Liebesgeschichte, sondern wir dachten eher, was für den Freitagabend für ein älteres Publikum irgendwie so und könnte das nicht doch eher so ein, keine Ahnung was sein, irgendwie können wir aus dem Dackel nicht doch ein homosexuelles Paar machen irgendwie und dann schreiben sie das noch 5-mal um und dann sind sie eigentlich nach der 100. Drehbuchfassung sind sie dann eigentlich ganz zufrieden und dann heißt es so, und wer inszeniert das jetzt? Und dann kommt der Regisseur und dann sagt der, das ist alles schon ganz schön so, aber ich hätte gerne irgendwie einen Dackel. Und wenn sie dann sagen, ich hatte in der ersten Fassung irgendwie schon 3 Dackel und die sind eigentlich alle der Kritik zum Opfer gefallen, dann können sich ihre Kombattanten meistens auch gar nicht mehr an diese Kritik erinnern, warum diese Dackel dann raus mussten und dann müssen sie wieder rein und irgendwann schlagen sie nur noch den Kopf auf die Tischplatte irgendwie und wenn sie dann mit dem Regisseur eine letzte Fassung irgendwie erarbeiten, die alle glücklich macht, heißt es noch lange nicht, dass wenn sie dann den Rohschnitt von den gedrehten Aufnahmen sehen, dass sie das dann auch wiederfinden, was sie da geschrieben haben.
Ich merke, wenn
das
was
war jetzt das Horrorszenario.
Und wahrscheinlich die Kurzfassung, ne? Also ich merke schon, der heimische
Schreibtisch. Es geht oft über Monate und Jahre, ja.
Wenn also, Sie da alleine sitzen und es klappt, was ist wahrscheinlich auch ein Ort des Friedens. Dorothee Schön,
ja,
bleibt unser Gast.
Ich bin dann mit mir einig.
Die Drehbuchautorin Dorothee Schön ist uns heute als Gast zugeschaltet. Sie schickte viele Tatortkommissarinnen durch ihre Fälle und schrieb die Drehbücher für die Fernsehserie Charité. Frau Schön, Sie waren ein sportliches Kind. Reiten, Rudern, Judo, Schwimmen habe ich gelesen. Man sollte meinen, für den Schreibtisch hätten Sie gar nicht genug Sitzfleisch.
Ja, das hätte auch eigentlich mir wahrscheinlich niemand vorhergesagt, weil ich doch wirklich ein wildes Kind war und ein sehr bewegungsfreudiges Kind. Aber ich muss sagen, und mein erster Berufswunsch im Kindergarten war auch Bäuerin. Und ich glaube, ich wäre auch eine ganz gute Bäuerin geworden. Aber als ich dann in der Schule das Schreiben gelernt habe, fand ich das schon immer ganz toll und habe mir schon in der Grundschule vorgestellt, dass ich vielleicht mal Schriftstellerin werde. So dieser Berufswunsch hat mich dann lange nicht mehr angeweht, erst eigentlich im Grunde dann im Studium. Dazwischen gab es noch viele andere Ideen, die ich hatte, aber ich bin dann doch zum Schreiben gekommen.
So Schreiben und Lesen lernen als magischer Moment für das Grundschulkind. Man lernt Zeichen und Buchstaben und merkt dann, dahinter verbirgt sich eine ganze Welt, weil man sich die eigene erschaffen kann. Haben Sie als Kind schon geschrieben?
Ich habe als Kind schon sehr interessante Geschichten geschrieben, nämlich Krimis. Das waren so meine ersten Geschichten, obwohl ich noch nie in meinem Leben ein Krimi gelesen hatte oder wusste, was es war. Ich hatte ein Schulheft, das war eine DIN A4-Seite. Da habe ich dann geschrieben, dass irgendwas passiert ist irgendwo mit interessant klingenden Namen so und interessanten Orten und irgendeine Tat. Und das war dann Punkt, das war der Krimi. Also das, der war nicht länger wie drei Sätze, aber ich dachte, so in etwa funktioniert ein Krimi.
Na, dann haben Sie den Krimi ja als Kind letztlich für sich nochmal selbst erfunden. Denn ich habe gelesen, zu Hause gab es kein Fernsehen und wenn, dann nur in homöopathischer Dosis. Sie wussten gar nicht, was ein Krimi war.
Ja, weil ich war Schlafwandler als Kind und meine Eltern waren der Meinung, dass so Sachen wie Bonanza oder Fury oder Daktari für mich viel zu aufregend sind, als dass ich die hätte sehen dürfen. Und darum konnte ich nur heimlich durch einen Türspalt abends mal Fernsehen gucken, wenn die das nicht gemerkt haben, dass ich da gucke. Also ich bin also aus pädagogischen Gründen vom Fernseher ferngehalten worden und man sieht, was dabei rauskommt.
Drehbuchautorin, Frau Schön, kann man sich diesen Beruf vornehmen? Haben Sie ihn letztlich zielgerichtet angesteuert?
Also ich habe an der Filmhochschule Dokumentarfilm und Fernsehpublizistik studiert und dann während dem Studium in München gemerkt, dass ich doch eine große Liebe auch zum Spielfilm habe. Aber ich wusste eigentlich noch nicht, in welchem Bereich ich da arbeiten würde. Wir lernten damals Schnitt und Kamera und Drehbuch und Ton und wir haben eigentlich als Studenten alles gemacht. Und habe dann als Regieassistentin mein erstes Geld verdient und bin mit diesem Geld nach Südamerika gereist. Und da habe ich die Idee zu einem Spielfilmdrehbuch, ist mir sozusagen in der Zeitung über den Weg gelaufen, wo ich dachte, das ist eine tolle Geschichte, die müsste man als Spielfilm erzählen. Und bin zurückgekommen und habe Drehbuchförderung beantragt und habe gesagt, ich habe noch nie sowas gemacht, so ein Spielfilmdrehbuch geschrieben, aber ich versuche das jetzt mal. Und da war ich 23 und seitdem habe ich eigentlich nichts anderes mehr gemacht.
Mhm. Nun war ja schon der Abschlussfilm an der Hochschule für Film und Fernsehen von Dorothee Schön ein echter Treffer, Blauäugig, bekam gleich
genau,
einen Preis.
Genau, das war diese Geschichte. Ja.
Mhm. Mit der Geschichte, die Sie in Südamerika gefunden genau. haben. Götz George übernahm die Hauptrolle. Also das passiert ja auch nicht jedem Absolventen. Haben Sie immer gedacht, das geht jetzt immer so weiter?
Das habe ich zumindest gehofft. Also in einem Drehbuch heißt es ja, man soll mit einem Vulkanausbruch anfangen und sich dann langsam steigern. Bei mir war es mit meiner Karriere so, dass es wirklich mit einem Vulkanausbruch anfing, aber dann kam 8 Jahre lang irgendwie eigentlich nichts mehr. Also kein Erfolg mehr. Ich habe dann zwar geschrieben und auch immer wieder ein Honorar für dieses Exposé oder für dieses Konzept bekommen, aber es wurde nie ein Film draus. Also das war dann schon irgendwie sehr ernüchternd.
8 Jahre sind eine lange Zeit. Wie haben Sie sich denn da über Wasser gehalten, finanziell wie mental?
Finanziell, wie gesagt, war das nicht so schwierig und es war auch die Zeit, wo es noch kein Internet gab. Das heißt, Redakteure und Produzenten konnten jetzt nicht gucken, was hat die denn zuletzt gemacht. Also ich glaube, so eine lange Lücke würde heute nicht keinem mehr gestattet. Da würde man sofort sagen, wenn die seit 2 Jahren da in der Vita nichts mehr steht, dann ist die sozusagen unfähig. Aber damals wusste man das ja nicht so genau. Man konnte nirgendwo nachgucken. Und ich galt immer so als ewiges Talent, also dass alle mich dann doch angefragt haben. Und ich habe von meinem Kollegen Hubertus Meyer-Burkhardt, mit dem ich zusammen studiert habe, der hat mir damals den wirklich wichtigen Tipp gegeben, hat gesagt, du darfst dir nie anmerken lassen, dass du erfolglos bist. Du musst immer sagen, wenn du angefragt bist, ah, ich habe so wahnsinnig viel zu tun, ich guck mal, was ich für sie tun kann. Und so, du musst dich immer rar machen. Weil niemand will einen Loser unter Vertrag nehmen. Und daran habe ich mich tapfer gehalten und bin mit erhobener Brust, obwohl es dahinter irgendwie wirklich grausam aussah, in jedes Gespräch gegangen und habe versucht, tapfer zu sein. Und irgendwann mit dem ersten Tatort hat sich dann diese Krise gelöst.
Und zwischendrin auch mal tapfer Taxi gefahren und tapfer gekellnert?
Ja, wie gesagt, ich bekam ja irgendwie immer Honorare für Ideen und für erste Fassungen oder Treatments oder
Konzepte. Ich weiß nicht, was man da so kriegt.
Also es reicht zumindest, um eine junge Frau, die keine großen Ansprüche hat, über Wasser zu halten. Außerdem habe ich in der Zeit 2 Kinder bekommen und habe einen erfolgreichen Filmregisseur geheiratet. Der hat dann das Familieneinkommen mehr oder weniger zum größten Teil stemmen können. Also von daher war das Geld nicht so sehr mein Problem, aber das Problem irgendwie, dass man für den Schreibtisch schreibt und jedes Mal denkt, dieses Mal klappt's und diesmal wird's ein toller Film draus und dann klappt's eben wieder nicht.
Und ich stell's mir auch schwierig vor, dann immer weiter an sich selbst zu glauben.
Ja, also wie gesagt, wenn mir vorher jemand gesagt hätte, das dauert so lange, hätte ich gesagt, oh, ich bin jung, ich kann noch Zahnmedizin studieren oder irgendwas Vernünftiges. Ich warte jetzt nicht 8 Jahre, bis ich beruflich reüssiere. Aber da man das ja vorher nicht weiß und ich ein notorischer Optimist bin, dachte ich bei jedem Projekt, also diesmal, das ist so, das sind tolle Partner und das ist eine super Idee und da wird auch was draus. Und es waren ja nicht immer die gleichen Gründe, warum das gescheitert ist, sondern es gab immer wieder neue Gründe, mit denen ich nicht rechnen konnte. Dann klappte das Geld nicht oder der Regisseur ist abgesprungen oder der Hauptdarsteller oder die Produktion ist eingegangen. Oder also 1000 Dinge, jedes Mal wieder aufs Neue, eine andere Variante von Scheitern.
Wie gut, dass Sie optimistisch geblieben sind. Dorothee Schön hat als Drehbuchautorin fast 30 Filme und Fernsehstoffe geschrieben. Da steckt überall viel Energie und Herzblut drin. Frau Schön, gibt es trotzdem eine Arbeit, die Ihnen womöglich ganz besonders wichtig ist?
Also sehr persönlich war für mich natürlich der Film Der letzte schöne Tag, weil ich da im Grunde eine problematische Situation in meiner eigenen Familie, nämlich Familie nach Suizid, aufgearbeitet habe.
Vielleicht mögen Sie uns das erzählen. Ihre Mutter und Ihre Schwester haben sich beide das Leben genommen. Wie ist daraus ein Filmstoff geworden? Damit wird man doch kaum selber fertig.
Also als meine Mutter sich das Leben genommen hat, war ich 26 und hatte 2 kleine Kinder. Damals wäre ich nicht in der Lage gewesen, das in einem Film zu verarbeiten oder in einem Buch. Und dann sind 10 Jahre ins Land gegangen und dann ist meine Schwester, auch als junge Mutter mit 2 kleinen Kindern, hat sich das Leben genommen aufgrund einer schweren depressiven Erkrankung. Und ich sollte damals, als das mit meiner Schwester passiert, eine Komödie schreiben und habe die Produzentin angerufen und gesagt, ich kann alles im Moment machen, aber auf keinen Fall eine Komödie schreiben. Und habe ihr erzählt, was passiert ist und die hat sehr verständnisvoll reagiert. Und wir sind uns da auch privat näher gekommen und sie hat erzählt, dass sie selbst auch einen familiären Background hat. Sie hat sozusagen Kinder großgezogen, deren Mutter sich das Leben genommen hat, also als Stiefmutter. Und wir haben dann damals gesagt, wenn wir irgendwann mal sozusagen Abstand haben, machen wir darüber mal einen Film, was ein Suizid eigentlich mit einer Familie macht, also mit denen, die übrig bleiben. Es gibt viele Themen und Geschichten und Filme zu Leuten, die suizidal veranlagt sind oder die am Leben verzweifeln. Aber es gibt wenig oder mir ist keiner bekannt, Filme, die sich damit beschäftigen, was passiert eigentlich mit denen, die da zurückbleiben. Und das sind eben, das ist die Mehrheit. Mhm. Und wir haben im Grunde 10 Jahre gewartet, weil wir uns beiden immer klar war, wir brauchen einen Regisseur oder eine Regisseurin, die auch ein persönliches Anliegen mit diesem Thema hat, weil die Erfahrung ist die, dass natürlich Menschen in unserem Umfeld immer scheuen, sowas anzusprechen oder sowas offen zu legen oder offen zu diskutieren. Und wir wollten jetzt nicht einen Regisseur haben, der sich nicht traut, mit mir, mit dem Buch, mit der Produzentin, da, ich sage jetzt mal, konstruktiv und offensiv mit dem Thema irgendwie umzugehen. Und haben dann in Johannes Fabrik einen kongenialen Partner gefunden, der eben auch einen privaten Hintergrund hat. Und in seiner Familie gab es auch einen Suizid und so waren wir so eine Versehrtengruppe irgendwie, die sich zusammengetan hat und die gesagt hat, wir machen da jetzt mal einen Film drüber.
Eine Versehrtengruppe. Es ist ein sehr leiser Film entstanden, sehr unspektakulär in der äußeren Handlung. Sie haben es schon gesagt, die Familie, die übrig bleibt und den Suizid der Mutter überleben muss mit allen emotionalen Stadien, die es da gibt. Wie lassen Sie diese Familie im Film überleben?
Also am Anfang wusste ich ehrlich gesagt gar nicht irgendwie, wie dieser Film aussehen würde. Ich hatte eigentlich so geplant, als ich angefangen habe mit dem Buch, dass es wahrscheinlich das erste Jahr, dieses Trauerjahr umfassen würde, also was da so passiert, und hatte auch ganz gegen meine Gewohnheit überhaupt kein Konzept für dieses Drehbuch, also im Sinne von eine szenische Aufschlüsselung, wie man da vorgeht, wie sich diese Handlung entwickelt und wo man da endet. Sondern ich habe mich wirklich hingesetzt und gesagt, so Szene 1, wie geht das los? Und aus meinen Erfahrungen dieser ganz banalen Dinge, die da passieren, also wie man diese Nachricht bekommt, irgendwie was man dann mit der Polizei regeln muss, irgendwie wie so eine Beerdigung zu organisieren ist, was das für die Kinder bedeutet, wie das in der Schule ist, also die ganz praktischen Dinge irgendwie, die da dranhängen, wo ich dann so merkte, von Szene zu Szene, ich komme eigentlich da gar nicht schnell voran. Das wird sicherlich kein Jahr werden, sondern eigentlich nur so die ersten Tage nach dem Verlust der Mutter. Und ich glaube, dass gerade dieses einfache, banale unheimlich viele Leute angesprochen hat, die das erlebt haben, weil es genau die Dinge sind, die jeder kennt. Diese völlige Ohnmacht, der Autopilot, mit dem man dann irgendwie ein Grab kauft oder was weiß ich, eine Traueranzeige gestalten soll und all diese Dinge. Und das hat die Menschen wahnsinnig angesprochen, weil da ganz viele gesagt haben, genau so war es bei mir und ich fühle mich da absolut abgeholt mit diesem Film.
Mhm. Sie haben unglaublich viele Briefe bekommen von Zuschauern, gerade auf diesen Film. Und wenn die Leute sich abgeholt fühlten, wie Sie sagen, was haben Sie ihnen denn genau geschrieben? Haben Sie die eigenen Geschichten erzählt oder was stand in diesen Briefen?
Also viele haben ihre eigenen Geschichten erzählt. Ich bekomme zum Teil bis heute noch Post und ich habe auch zum Beispiel mit einer Mutter, die ihre Tochter nach Suizid verloren hat, bis heute auch noch Mailkontakt. Und das ist, der Film ist ja jetzt schon viele, viele Jahre alt. Zum Teil sehr bewegende Geschichten. Also mir hat zum Beispiel ein Mann geschrieben, dass er vor einigen Jahren sich seine Mutter umgebracht hat und er hat mit seinem Bruder da eigentlich nie drüber sprechen können und sie haben dann aber diesen Film zusammen gesehen und zum ersten Mal zusammen heulen können. Solche Post bekommt man dann. Also das ist unglaublich gewesen und berührend und auch sehr befriedigend, weil das Problem ist, denke ich mal, gerade für die Angehörigen, dass die sich sehr zurückziehen, weil sie im Grunde Schuldgefühle haben oder ihnen auch Schuldgefühle gemacht werden von der Umgebung und deswegen das eigentlich ein Tabu ist, worüber man nicht spricht. Deswegen gehe ich damit eigentlich auch sehr offensiv um, weil ich weiß, wie man sich da fühlt und habe auch keine Berührungsängste, darüber zu sprechen, weil ich an meiner eigenen Person gemerkt habe, man kann das auch wirklich überwinden und man stellt fest, wenn man bereit ist, darüber zu reden, dass man damit auch vielen Menschen Mut macht, das zu thematisieren. Es gibt so viele Leute, es sind ja nicht nur Familienmitglieder, die haben Arbeitskollegen, Freunde und so weiter. Mhm. Der Kreis der Betroffenen ist sehr, sehr groß.
Frau Schön, ist denn dieser Film für Sie selber auch so etwas wie eine Narbe für die eigene Wunde, die Sie da erlebt haben, zweimal sogar?
Eine Narbe, die
hat
der Film, man sagt immer, die Zeit heilt alle Wunden, die Zeit heilt diese Wunde natürlich nicht.
Deswegen meine ich, die Narbe
wird immer bleiben, aber man erfährt selber ich habe zumindest erfahren durch den Zuspruch an diesem Film, dass man eben damit nicht allein ist und dass man das auch mit seinem eigenen Lebensschicksal auch produktiv und konstruktiv umgehen kann, indem man auch mit anderen darüber spricht und sich da öffnet und sich auch von diesen Schuldgefühlen irgendwann mal trennt, dass man vielleicht versagt hat oder alles das, was die Menschen sich da belastend selbst zufügen, die ohnehin schon getroffen sind, dass man das überwinden kann. Und es ein Stück weit auch einen als Persönlichkeit reifen lässt. Also ich möchte, so komisch wie das jetzt vielleicht klingt, ich möchte diese Erfahrung nicht missen. Sie hat das aus mir gemacht, was ich heute bin. Also warum sollte ich diese dunklen Kapitel in meinem Leben Warum sollte ich zu denen nicht stehen?
Wenn Dorothee Schön zu Hause am Schreibtisch sitzt, dann arbeitet ihr Mann womöglich gleich nebenan. Er ist von Beruf Regisseur. Frau Schön, arbeiten Sie eigentlich manchmal zusammen?
Also am Anfang unserer Ehe haben wir das immer vermieden, weil das Verhältnis Regie-Drehbuch ist kompliziert und manchmal auch sehr konfliktreich, wo wir sagten, das müssen wir jetzt privat nicht ausprobieren. Also ich habe Bücher für andere Regisseure geschrieben und er hat Bücher von anderen Autoren verfilmt. Und irgendwann hat uns dann ein Freund, ein Produzent angeboten, wir sollten noch mal einen Film zusammen machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es mal. Und zu unserer beider Überraschung hat das hervorragend funktioniert und wir hatten viel Spaß zusammen und haben das dann auch noch einige Male wiederholt bei einigen Tatorten. Aber nicht so häufig. So, es ist auch ganz gut, irgendwie, dass man andere berufliche Kontakte hat und ein nicht zu symbiotisch ist. Wir sind ja nun durch unseren Alltag sowieso schon Tür an Tür. Da ist es auch ganz gut, wenn jeder so seine eigenen beruflichen Wege geht.
Frau Schön, der Film, den Sie geschrieben haben, das Drehbuch, der Film zum Drehbuch, den kennt ja außer Ihnen eigentlich erstmal keiner, der lebt in ihrem Kopf. Und auf das tatsächliche, reale Ergebnis haben Sie nicht so furchtbar viel Einfluss. Sind Sie manchmal auch, ich sag's neutral, überrascht?
Also das muss man tatsächlich lernen, als Autor damit umzugehen, dass das Ergebnis natürlich nie eins zu eins das ist, was man sich am Schreibtisch vorgestellt hat. Also ich kann in meinem Kopf natürlich irgendwie immer Ryan Gosling besetzen und so. In der Realität ist das etwas schwieriger. Und als Drehbuchautor stolpert man über ganz banale Dinge. Ich sage jetzt mal, in der eigenen Fantasie war in dem Zimmer die Vorhänge immer blau und im Film sind sie dann rot und man denkt, hä, wieso sind die jetzt rot? Also man stolpert über Dinge, die für den Rest der Welt überhaupt keine Bedeutung haben und man muss erst lernen, sich zu distanzieren vom Buch, wenn man dann den Film sieht. Mhm. Wichtig ist ja nicht, dass das buchstabengetreu, ähnlich wie bei einer Theaterinszenierung, das Wort für Wort einfach nur vorgetragen wird, was da steht, sondern dass die Idee, die dieses Buch verkörpert, der Spirit, der da drin liegt, verstanden wird von der Regie. Und selbst wenn die dann noch andere Ideen oder weitere Ideen haben oder eine Szene irgendwie noch ummodifizieren, wenn das im Geist der Geschichte passiert, dann ist das nur hilfreich. Mhm. Aber es ist eben auch oft so, dass es eben nicht im Geist der Geschichte passiert und dass da wild in einem Buch herumgewerkelt wird von allen Beteiligten und das Ergebnis dann ziemlich furchtbar wird.
Drehbuchschreiber gehen ja oft unter. Also kein Rezensent würde den Autor eines Theaterstücks vergessen, aber die Drehbuchautorin wird, anders als Regisseur und Schauspieler, oft nicht mal benannt. Dabei ist das Drehbuch doch ja Zeugung und Baby in einem und die Regie letztlich eine sehr kreative Form von umfangreicher Geburtshilfe. Haben Sie deswegen Kontrakt 18 geschrieben, um die Drehbuchschreiber mehr ins Blickfeld zu rücken?
Ja, also ich denke, das war so der Aufschrei von mir und einigen Kollegen, die am Anfang gesagt haben, es kann so nicht weitergehen. Wir sind im Grunde so die großen Unbekannten des Filmgeschäfts. Also Sie müssen sich vorstellen, ich habe 30 Drehbücher oder über 30 inzwischen Filme geschrieben. Wenn wir mal gut davon ausgehen, dass im besten Falle 5 Millionen Leute das pro Film geguckt haben, also beim Tatort sind es ja immer deutlich mehr, dann sind das mindestens 150 Millionen Zuschauer. Das müssen sie erstmal im Kino hinkriegen oder im Theater oder sie müssen mal ein Buch 150 Millionen Mal verkaufen. So, da wären sie lang irgendwie eine Größe. Und wenn ein Drehbuchautor so einen Erfolg hat, kennt den kein Mensch. Also meinen Namen werden sie wahrscheinlich irgendwie vorher noch nie gehört haben. Mhm. Und das ist eigentlich, frage ich mich schon lang, woher das kommt. Zum einen glaube ich, weil unsere Bücher sind anders als Theaterstücke, weiß niemand, was da eigentlich drinsteht. Also ein Theaterstück haben sie in der Schule schon mal gelesen, jeder von uns. Während ein Drehbuch weiß man eigentlich nicht, es kennt keiner. Und jedes Buch wird in der Regel ja auch nur einmal inszeniert. Das heißt, sie stehen und fallen mit dieser einen Inszenierung. Wenn die gut ist, gut. Und wenn sie nicht gut ist, dann ist trotzdem dieses Buch verbrannt. Während ein Theaterstück irgendwie, wenn in der einen Stadt es schlecht inszeniert ist, kann es in der anderen Stadt irgendwie noch ein großer Erfolg sein. Das heißt, Man wird nicht getrennt wahrgenommen von der Art und Weise, wie dieses Buch umgesetzt wird.
Sie haben gemeinsam mit Kollegen eine Selbstverpflichtung unterschrieben und gefordert, Sie wollen nur noch Bücher schreiben und bearbeiten lassen, wenn Sie auf Augenhöhe mit dem Produzenten, mit dem Regisseur, mit der Regisseurin arbeiten können. Das war im vergangenen Jahr. Merken Sie denn schon tatsächlich Verbesserungen oder nur Diskussionen und ja vielleicht Verantwortungsgeschiebe?
Also ich denke, das war ein Weckruf für die Branche, weil bis dahin war es eigentlich immer so, dass sie da sagen, ja, wir wissen schon, die Autoren sozusagen, die fallen immer hinten runter, die werden nie genannt, für die interessiert sich niemand. So. Und jetzt plötzlich, irgendwie durch diese Selbstverpflichtung, sind die Produzenten und Redaktionen gezwungen, diese, also wer mich haben will, muss akzeptieren, dass ich keinen Vertrag mehr unterschreibe, in dem ich kein Mitspracherecht habe, wer mein Buch inszenieren soll. Mhm. Zum Beispiel, oder dass ich eben auch Muster sehen darf und dass ich den Rohschnitt sehen darf und dazu auch was sagen darf. Das klingt jetzt alles so banal. Und dass, wenn mein Buch umgeschrieben wird, man sich darüber mit mir verständigen muss.
Alles nicht selbstverständlich.
Ja, leider nicht. Mhm. Also, wo man denken müsste, es müsste doch, der Autor hat sich so viel Gedanken zu der Geschichte gemacht, was spricht dagegen, ihm den Rohschnitt zu zeigen, zu sagen, wie findest du das, was dabei jetzt rausgekommen ist? Das heißt ja nicht im Umkehrschluss, dass er bestimmt, wie am Ende der Film geschnitten wird, aber dass er als Partner ernst genommen und einbezogen wird, ist eigentlich traurig, dass man das fordern muss. Also, ja. Im Grunde, denke ich mal, sind diese Forderungen deswegen jetzt stoßen auf sehr viel Verständnis, weil durch das lineare Erzählen und durch die Serien, die horizontal, sagt man heute, irgendwie erzählt werden, also über einen großen Bogen, man plötzlich merkt, wie sehr man die Autoren braucht. Das ist nämlich, also The Crown ist nun mal ein Autor wie Peter Morgan, irgendwie braucht es dafür, egal wer das jetzt inszeniert. Und diese Autorenpersönlichkeiten, die sucht man jetzt überall in der Branche, weil die Goldgräberstimmung mit den Serien sozusagen ausgebrochen ist und man merkt, was für Persönlichkeiten man da eigentlich braucht und wie sehr man sich auch auf sie verlassen muss.
Drehbuchautoren, immer noch nicht etabliert, so etabliert, wie es sein sollte in der Szene, aber immerhin im Aufwind. Frau Schön, wir haben den Schreibtisch in dieser Stunde mehrfach umkreist. Was liegt denn da gerade ganz oben?
Da liegt gerade ein Dreiteiler fürs ZDF, ein historischer, ganz oben, und zwar die Familiengeschichte der Porsches und Piechs.
Oh, das ist verwickelt.
Ja, das ist verwickelt. Und das
machen die mit bei der Recherche?
Also zumindest sind sie bereit, mit mir zu sprechen und mir zu erzählen, wie sie das alles so sehen. Die Familie ist ja sehr groß, so, und es gibt viele Abzweigungen und Verzweigungen und die unterschiedlichsten Menschen da. Aber bisher irgendwie habe ich schon sehr viele spannende Gespräche mit allen möglichen Leuten geführt. Und wie gesagt, einen direkten Einfluss können die natürlich nicht nehmen. Sie wären ja auch reich genug, um sich einen Werbefilm nach ihren Vorstellungen selber zu finanzieren. Also dafür bräuchte es ja nicht das ZDF.
Mhm. Wissen Sie denn schon, ob dieses Projekt klappen kann? Oder müssen Sie wieder eine Wette abschließen nach dem Motto, gute Idee, gutes Drehbuch, will aber keiner haben?
In diesem Fall ist es natürlich schon so, irgendwie, dass es jemand haben will, nämlich das ZDF und die UFA. Die Frage wird jetzt sein, und das klärt sich jetzt so in der nächsten Zeit, ob es auch finanzierbar ist. Denn es ist natürlich ein wahnsinniger Aufwand, wenn Sie über 100 Jahre Familiengeschichte oder 90 Jahre Familiengeschichte seit den 20er Jahren bis in die Gegenwart und diese vielen wunderschönen, extrem teuren Autos und Autorennen und Weltkrieg und Nachkriegszeit und James Dean und ich weiß nicht was alles, was da alles passiert in dieser Familie, ob das Geld langen wird, das ist noch nicht ganz entschieden. So, da müssen wir alle noch mal schwer schlucken, denn Sie müssen sich vorstellen, sowas wie Charité, das spielt in, sag ich mal, 3 Jahren. Mit anderen Worten, das sind immer die gleichen Kostüme, die gleiche Zeit, ein durchgehendes Ensemble. Sie müssen niemanden umbesetzen. Während wenn Sie Ferdinand Piech erzählen, seit seiner Geburt bis in die Gegenwart, irgendwie, das wird nicht ein Darsteller sein, der das alles abdecken kann.
Oh je, das wird teuer.
Genau.
Also, dann wünsche ich Ihnen dafür viel Glück. Frau Schön.
Ja,
herzlichen Dank für diese Stunde. Die Drehbuchautorin Dorothee Schön war uns zugeschaltet aus Ravensburg. Und alles Gute. Am Schreibtisch können Sie ja so teuer schreiben, wie Sie wollen. Oder
genau.
Im eigenen Kopf. Das ist doch eine Chance.
Der Satz Rom brennt ist nur 2 Wörter lang.
Den kann man schreiben.
Und sehr teuer.
Danke, 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 Frau Schön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.